Ein herzliches Hallo auch von mir an alle, die mich gerade sehen. Ich sag mal so, ich genieße natürlich die Möglichkeit, dass wir überhaupt Gottesdienste machen können, durch Übertragung und so weiter. Aber ich freue mich auch auf die nächsten Wochen, auf das bessere Wetter, auf die Möglichkeiten, die wir vielleicht mehr zur Verfügung haben, um uns endlich wieder live zu sehen, weil... Das habe ich auch schon öfter von hier vorne gesagt, man darf nicht in die Versuchung kommen, zu denken, das, was Gottesdienst ist, das kann ich auch zu Hause einfach so haben. Ich brauche gar nicht mehr in die Gemeinde gehen. Das ist ein Irrglaube. Deswegen seid herzlich eingeladen, jetzt voll dabei zu sein, anders geht's ja auch gar nicht, aber auch die nächsten Wochen wieder voll mit einzutauchen. Also kommt hierher und erlebt Gemeinde, erlebt Gottesdienst, darauf freue ich mich und wie ich weiß auch viele andere. Also heute ist das eine Fortsetzungspredigt, zurück zu den Anfängen, Teil 2 könnte man sagen. Das Thema Jünger sein, Jüngerschaft beschäftigt uns und zwar unter einem bestimmten Blickwinkel. Wie war das eigentlich damals bei den allerersten Leuten, den allerersten Jüngern? Von mir aus diese 12 Leute, die Jesus da um sich gesammelt hat, besonders die. Was hat Jesus von Anfang an klar gemacht, was bis heute gilt? Was hat er damals schon anders gemacht, auch im Hinblick auf andere Rabbis? Es hat viele Rabbis gegeben, die auch Jünger hatten, ja, die auch Schüler um sich gesammelt haben, die ausgebildet wurden. Und Jesus war auch ein Rabbi, der hat aber entscheidend was anders gemacht an einigen Stellen. Und davon lernen wir bis heute. Das verbindet uns auch, uns oder sagen wir, das verbindet die Jünger damals mit den Jüngern von heute, könnte man sagen. Also die Leute, die sagen, ich folge diesem Jesus nach und ich möchte wissen, was er im Schilde führt, was er im Kopf hat, im Sinn hat für mich und mein Leben. Ja? Also zurück zu den Anfängen Teil 2. Ich werde einen kleinen Rückblick wagen und machen, eine kleine Wiederholung, damit wir gedanklich wieder ein bisschen drin sind. Das ist für einige, die die Predigt damals am 18. April geschaut haben, tatsächlich Wiederholung, kleine Auffrischung, auch glaube ich ratsam, weil da viele Infos drin waren, die für uns wichtig waren. Und alle anderen, die nicht dabei waren, können dann so mit reinkommen. Also grundsätzlich, was war eigentlich ein Rabbi damals? Ein Rabbi war ein Mann, der sich besonders in der Heiligen Schrift auskannte. Das war erstmal kein Beruf, jeder konnte sich Rabbi ansprechen lassen. Aber dieser Mann, so ein Rabbi, kannte sich aus. Und dann gab es neben vielen Rabbis auch hauptberufliche Rabbis, ja, also die tatsächlich gesagt haben, ich verschreibe mich ganz der Lehre und ganz der Ausbildung junger Menschen. Bei mir kann man in die Ausbildung gehen, wie so eine Art Privatschule, ja, Privatlehrer. So, und jetzt starten wir mal in diese kleine Wiederholung. Und zwar hatten wir 6 Fragen, die ich mit euch durchgegangen bin, zum Thema Ausbildung, Jünger sein damals. Zum Beispiel die Frage, wie kommt ein Rabbi eigentlich zu Schülern? Da hatten wir damals gesagt, dass es so eine Art Bewerbung gab der jungen Leute, die haben sich beworben in der Hoffnung, aufgenommen zu werden. Sie konnten auch abgelehnt werden. Der Rabbi hat entschieden. Diese Ausbildung war natürlich auch nicht ganz billig. Ja, dadurch hat sich der Rabbi das ja finanziert. Und der entscheidende Unterschied, wo Jesus das doch anders gemacht hat, Jesus sucht sich seine Jünger einfach aus. Die Geschichten kennen wir auch. Er kommt auf irgendjemanden zu und spricht ihn von jetzt auf gleich an, folge mir nach. So, sei du mein Schüler. Das war entscheidend anders, ohne Vorankündigung, ohne will der überhaupt und hat der sich eigentlich beworben und möchte diesen Platz irgendwie haben, aus was für einem Elternhaus kommt er eigentlich und so weiter, was einen normalen Rabbi interessierte, war für Jesus nicht entscheidend, er ist einfach auf die Leute zu und hat sich hat den Leuten auf den Kopf zugesagt, sei du mein Schüler. Zweite Frage, wer waren die Schüler? Wie war die Schülerzusammensetzung sozusagen? Das geht auch ein bisschen daraus hervor. Die Schüler damals bei normalen Rabbis kamen alle aus wohlhabenden Elternhäusern. Das hatte auch nachvollziehbare Gründe, die mussten sich das leisten können. Dann mussten diese jungen Männer auch entbehrlich sein zu Hause. In einem normalen Handwerker- oder Bauernhaushalt ist ein 13-, 14-, 15-Jähriger viel zu wertvoll als Arbeit. Das ist ja eine volle Arbeitskraft. Das hat sich eine Familie nun wirklich nicht leisten können, den mal eben in so eine theologische Ausbildung da zu schicken. Ja, und auch noch eine Geschichte, die Leute, die bei einem Rabbi in die Ausbildung gingen, die mussten auch selber lesen und schreiben können. Ja, also, und das war nur wirklich den Reichsten eigentlich vorbehalten. So, wie hat Jesus das gemacht? Also, wir halten fest, männlich gebildet und wohlhabend war die normale Schülerschaft bei Rabbis. Bei Jesus war das anders. Ich habe viel über die Zahl 12 gesprochen, warum eigentlich 12 Jünger, ja, in Anlehnung an das Alte Testament und so weiter. Aber wenn man sich die Leute anguckt, dann waren da Frauen dabei, sehr untypisch, ja, Jüngerinnen, nicht in diesen 12 natürlich nicht, aber darüber hinaus hatte Jesus einige Frauen, die ihm nachgefolgt sind. Die 12 mussten Männer sein. Wie gesagt, hört euch die Predigt vom letzten Mal nochmal an. Dann waren das ungebildete Leute, ja, Leute aus der Unterschicht, Fischer, Handwerker, Bauernsöhne und so weiter. Dann hat Jesus Menschen um sich gesammelt, die nicht aus einem strengen jüdischen Elternhaus kamen, sondern damals hätte man vielleicht gesagt, oh, das sind sehr liberale Leute, ja, also sehr der griechischen Kultur aufgeschlossen und so. Das hätte einem normalen Rabbi nicht passieren können, dass er diese Leute aufnimmt. Und dann sogar Leute in der Jüngerschaft Jesu, die sich eigentlich nicht stehen sehen konnten, ja, politische Feinde. Ja, denkt an den Zöllner Levi, ja, also einem Überläufer, einer, der mit der römischen Besatzungsmacht zusammenarbeitet, und dann Simon und Judas als sogenannte Zeloten, also eine Organisation mit terroristischer Tendenz. Die haben das wirklich mit Gewalt bekämpft. Alles, was nach Römer roch, nach Zusammenarbeit, das war Verrat und das musste ausgelöscht werden. Und dann steckt mal eben ein Levi, der mit denen zusammenarbeitet und dadurch sein Geld verdient. Und diese Leute, Judas und Simon, steckt die mal in so eine kleine Gruppe. Da war schon ordentlich Feuer drin. So, und mit dieser Zusammensetzung sagt Jesus schon genau das, was er aussagen will. Im Reich Gottes hat jeder einen Platz. Ja, keine Vorbedingung, jeder hat seinen Platz. Kein Ausschlusskriterium von vornherein. Ja, im Reich Gottes lebt die Gnade, auch von politischen Feinden. Die Gräben werden überwunden werden. Ja? Das ist wie so eine Art Kontrastgesellschaft. Das war der Sinn dahinter. An diesen 12, an dieser Jüngertruppe sollte man sehen, dass es auch anders geht und was es heißt, mit Gott verbunden zu sein. Ja? An euch 12 soll das Reich Gottes sichtbar werden, erfahrbar werden. Ja, und was lernen wir daraus? Ja, also die, auch bis heute, was Gemeinde angeht, die Qualität von Gemeinde ist ja nicht, dass sich da nur Leute versammeln, die sich alle ganz, ganz toll finden, die alle genau das Gleiche denken und genau gleich glauben und so. Überhaupt nicht. Die Qualität von Gemeinde liegt darin, dass man mit Unterschieden, auch mit krassen Unterschieden, auch mit Differenzen, vielleicht sogar mit Streitigkeiten, umzugehen lernt. Das macht Gemeinde aus. Ja, wir sind, und das weiß ich mit meinen paar Monaten Erfahrung jetzt auch schon, das kriegt man schnell mit, in dieser Gemeinde gibt es sehr unterschiedliche Menschen, sehr unterschiedliche Charaktere, und so muss es auch sein. Das ist nicht das Kriterium von Gemeinde, sondern das, wie gehen wir damit um. Dritte Frage vom letzten Mal. Und zwar, was bedeutet die Ausbildung für den Schüler im Normalfall? Bei normalen Rabbis war das immer mit einem Familienfest verbunden. Ja, das hat die Familie gefeiert. Dadurch haben sich auch Türen aufgetan, Vitamin B, ja, also du bist an Posten gekommen später vielleicht, du kennst Leute aus der hohen Politik, die Reichen bleiben auch unter sich. Ja, das hat dir Erfolgsaussichten eröffnet. Und so weiter. Bei Jesus, einem Zimmermann, ist das natürlich völlig anders, von jeher schon. Er gehörte nicht zur reichen Elite. sondern da war es so, dass er seine Jünger in den Bruch mit der Familie, mit der eigenen Familie geführt hat. Von wegen Familienfest. Die mussten sich teilweise entscheiden, gehe ich mit diesem Jesus und ziehe durchs Land, werde sein Schüler oder bleibe ich bei meiner Familie, bleibe im sicheren Hafen. Denn das war Familie ja damals. Es war nicht nur mein sozialer Bezugsrahmen, ne, meine Leute, die mich lieb haben und die ich lieb habe, sondern das war auch meine Altersvorsorge. Ja, die haben mich durchgetragen, wenn ich mal alt und schwach werde. Ja, da bin ich versorgt. Oder es war meine Krankenversicherung. Wenn ich mal nicht mehr arbeiten kann oder was auch immer, dann ist die Familie meine Rückversicherung. So, und da, auch da sagt Jesus, nee, bei mir läuft das anders. Das Reich Gottes lebt nicht von einer Sicherheit, einer Scheinsicherheit, sondern von einem Vertrauen, von dem Gedanken, ich begebe mich ganz in Gottes Hand. Selbst wenn es mich meine Sicherheiten kostet, ja, meine inneren Sicherheiten. So, bis zu der dritten Frage waren wir beim letzten Mal gekommen, wobei ich dazu sagen muss, dass wir alle sechs Fragen durchgegangen waren, beziehungsweise ich habe sie thematisiert, habe auch gesagt, wie der Normalfall war, ja, und dann sind wir mit den, was hat Jesus anders gemacht, da sind wir bis zu dieser Stelle gekommen. Also, und jetzt steigen wir mal ein in die vierte Frage, wie gesagt, die kennt ihr, was war das Ziel der Ausbildung? Im Normalfall war das Ziel, selber Rabbi zu werden. Ja, ich lasse mich ausbilden. Kennt man vielleicht heute auch. Man geht zur Ausbildung, wird Tischler, macht die Meisterschule und ist man selber irgendwann Meister. Ja, so ähnlich kann man sich das damals auch vorstellen. Das war durchaus ein Ziel, selber Rabbi zu werden. So, und die großen Rabbis, die wussten das auch, die treten im Laufe der Ausbildung als Person immer mehr zurück, immer mehr in den Hintergrund. Sie sind ja nur Wegweiser zum Eigentlichen. Es geht ja nicht um sie selbst, ja, um ihre Verehrung oder so, sondern sie sind nur Wegweiser zum Eigentlichen, nämlich zur Heiligen Schrift. Es geht nicht um sie selbst. So, aber selber Rabbi werden ist das Ziel. Was sagt Jesus jetzt zu diesem Ziel? Da gibt es einen spannenden Vers. Matthäus 23, Vers 8, da sagt er genau vor diesem Hintergrund, ihr, liebe Jünger, ihr, meine Jünger, ihr sollt euch nicht Rabbi nennen lassen. Auch später nicht, wenn ihr ausgebildet seid, das füge ich mal dazu, ihr sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, denn nur einer ist euer Rabbi. Ihr aber seid Brüder, ihr aber seid Geschwister, müssten wir heute sagen. Damals waren natürlich nur die 12 Männer gemeint. Ihr aber seid Brüder, ihr aber seid Geschwister. Ja? Anders gesagt, wer bei Jesus Schüler wurde, der blieb auch Schüler. So. Ein Leben lang Schüler sein. Selbst im hohen Alter sind und bleiben wir Schüler. Ja? Man selbst hat einem Jüngeren nichts voraus. Ich könnte ja sagen, oh, ich bin 38, habe jetzt, sagen wir mal, irgendwie 20 Jahre bewusste Glaubenserfahrung. Als Teenie lasse ich mal die Jahre dahingestellt. Ich habe aber so mit 20 Jahren Glaubenserfahrung so einem Timon mit seinen 17 Jahren habe ich ja einiges voraus, ja. Also könnte ich mir ja richtig was drauf einbilden. Nee. Gerade das nicht. Timon und ich sind Brüder und andere auch. Andere könnten mir wiederum auch sagen, ich bin viel älter als du, Olli. Ich habe dir aber was voraus. Nee, wir sind Brüder. Wir bleiben alle Schüler. Ja? Meine Erfahrung hebt mich gegenüber einem Jüngeren nicht irgendwie auf eine nächste Stufe. Meine Stimme hat nicht mehr Gewicht als eine jüngere Stimme. Es gibt Gemeinden, die leben davon, ich will nicht gefährlich sagen, aber das kann gefährlich sein. Sag mal, wenn es so ein paar, drei, vier ganz alte Leute gibt, habe ich schon in einer anderen Gemeinde erlebt, die immer so, die müssen gar nicht im Raum sein, aber ihre Meinung, ihre Präsenz ist im Raum. Und wenn die einmal das Wort erheben, dann sind alle innerlich so zusammengezuckt und sagen, oh, das ist jetzt der ganz Alte, der hat wirklich 70 Jahre Glaubenserfahrung. Diese Stelle sagt uns, wir sind Brüder. Ich weiß gerade nicht, wer der Älteste dieser Gemeinde ist. Ich weiß nicht, helft mir, keine Ahnung, wisst ihr das, Rolf? Ältestes Mitglied, weiß nicht, vielleicht Jochen. Jochen ist einer der ganz Alten, würde ich mal sagen. Ne? An dieser Stelle, wenn du das siehst, Jochen, schöne Grüße. Wir sind Brüder, ja, von ganz alt bis ganz jung. So, und es gibt auch bei Jesus, es gab kein, du bist fertig mit der Ausbildung, du bleibst Schüler. Im Glauben fängst du als Azubi an, also als jemand, der in der Ausbildung ist, ja, und du bleibst Azubi. So, ist doch mal ein cooler Gedanke eigentlich. Ja, und als ein solcher Azubi, als ein Schüler, hast du die folgerichtige und eigentlich immerwährende Frage, Jesus, was willst du mich eigentlich gerade lehren? Ich bin ja dein Schüler, was willst du mir denn gerade zeigen? Ja, ihr kennt vielleicht die Armbänder, what would Jesus do? Das ist letztendlich, ne, was würde Jesus tun? Das ist die vielleicht eine Möglichkeit zu fragen, was willst du mir zeigen? Die Theologen sagen übrigens zu dieser What would Jesus do Geschichte Entsprechungsethik, so heißt das im Fachchinesisch. Ja? Was würde Jesus tun? Also, wo möchtest du mich gerade verändern? Das ist die Frage. Ich hoffe, dass es auch deine Frage ist. Was möchte Jesus dir in dieser Zeit eigentlich sagen? Was möchte Jesus uns als Gemeinde in dieser doch irgendwie sehr verrückten Zeit, in dieser Corona-bedingten Auszeit, was möchte er uns eigentlich zeigen? Was lernen wir eigentlich an dieser Situation? So. Es gibt schon einige Gedanken, dass wir uns nach Corona mit dieser Frage ganz besonders auseinandersetzen wollen. Wer waren wir davor? Was hat die Krise gezeigt? Was hat die Krise vielleicht auch offenbart? Ja, dem ganz ehrlich ins Gesicht schauen und wie geht es danach weiter? Wie leben wir danach weiter? Wo müssen wir nochmal nachhaken und so weiter? Also, Jesus, was möchtest du uns zeigen? Das sind die Fragen eines Schülers. Das ist die Haltung eines Schülers. Und sagen wir mal so, auf den Moment der Nachfolge, da legen wir auch ein gewisses Gewicht drauf, ja, auf unsere Bekehrung quasi, würden einige sagen. Da kam es Jesus gar nicht so sehr drauf an, so. Wann bist du zum Glauben gekommen, unter welchen Umständen und so weiter. Und, ja, sondern er hat danach gefragt, was lernst du, was hast du gelernt, wo hast du dich verändert, wo hast du dich verändern lassen auch. Ja, Schüler sein, Jünger sein, lernender bleiben, ja, in der Liebe wachsen und so weiter. So, und wenn schon diese ersten Jünger ein Leben lang Schüler blieben, dann bedeutet das auch, man konnte sich bei Jesus nicht hocharbeiten. So, was in vielen Bereichen des Lebens einfach so geht, was auch ein Stück weit normal ist, eine gewisse, ja, gewisse Reputanz zu erlangen, das ging bei Jesus nicht. Man konnte sich nichts verdienen. Man konnte nicht die Karriereleiter irgendwie aufsteigen oder die Statusleiter. Ja, einmal fragt ein Jünger, ja, vielleicht kennt ihr die Stelle, wer ist der Größte unter uns? Ja, wer von uns Jüngern, also wir sind da 12 und auch ein paar mehr im Dunstkreis, wer ist eigentlich der Richtige, der richtig Große? So, Jesus, sag doch mal. Und Jesus sagt dann, oh Mann, Leute, genau dieses Denken hat im Reich Gottes nichts zu suchen. Was macht ihr denn da? Ja, wer der Größte unter euch sein will, sagt er da, der soll euer Diener sein. Ja, also wenn du schon Leiter vor Augen hast und Stufen vor Augen hast, dann glaub mal nicht, dass du die Stufen nach oben kletterst, sondern dann eher nach unten, ohne dass das eine Wertung ist, aber dann eher ins Diener sein. Sei Diener, das ist deine wahre Größe. So, also das war das Ziel bei Jesus, Schüler sein, Schüler bleiben, ja, lernen. Was war der Inhalt der Ausbildung? Ja, worum ging es? Worum ging es bei Jesus? Inhalt der Ausbildung war nicht die Heilige Schrift. Das war ja der Inhalt bei den Rabbis, völlig klar. Ja, es geht nicht um die Rabbis selbst, sondern um die Heilige Schrift. Sie zu verstehen, sie zu deuten und so weiter. Das war bei Jesus nicht der Inhalt. Ja, so wichtig die Bibel, so wichtig die Heilige Schrift für uns ist, das war nicht der Inhalt seiner Ausbildung, und das ist auch ein markanter Unterschied, sondern es ging bei ihm in seiner Ausbildung um ihn selbst. Um ihn selbst und das Reich Gottes. Das war der Inhalt bei Jesus. Er selbst war der ganze Inhalt seiner Ausbildung. komm und folge mir nach, meinte nicht, ich zeige dir, wie man mit der Heiligen Schrift umgeht, ja? Sondern es meinte, arbeite mit an meiner Lebensaufgabe. Arbeite mit an meiner Lebensaufgabe, dem anbrechenden Reich Gottes. Und das ist bis heute die Einladung. Ja? Ich weiß gar nicht, ob das noch klar ist. Arbeite mit an meiner Lebensaufgabe, dem anbrechenden Reich Gottes. Sei dabei, könnte man sagen, sei dabei, wenn das Reich Gottes passiert. Wenn das passiert, wenn das erfahrbar wird. Jesus hat das Reich Gottes nicht gelehrt, ja, im klassischen Sinne, vom Pult aus, frontal, theoretisch, sondern er hat es erlebbar werden lassen. So. Es war nicht, für die Jünger war es nicht zu erklären, was da teilweise passierte. Wie oft lesen wir in der Bibel, da staunten die Jünger oder sie erschraken teilweise, ja. Es war nicht zu erklären, was da passiert, aber die Jünger wurden Zeuge davon, wie in der Gegenwart dieses Mannes Krankheiten wichen, böse Geister flohen, Menschen heil wurden, Menschen satt wurden, Wunder passierten, ja, Menschen, die auf einmal Frieden gefunden haben und so weiter. Das Reich Gottes passierte. So, das passierte. Denkt an Zachäus, ja, so ein gut versorgter Mann, der aber, sagen wir mal, mit unlauteren Mitteln an seinen Besitz gekommen war, der nach einem Gespräch mit diesem Jesus, man weiß nicht, was sie da geredet haben, man weiß nur, es hat ein Gespräch gegeben, und der nach einem Gespräch mit diesem Jesus bei ihm zu Hause all das, was er zu Unrecht irgendwie erworben hat, und darüber hinaus noch viel mehr, er gibt es auf einmal wieder ab, nach diesem einen Gespräch. Er macht völlig anders weiter, ja, mit einem völlig anderen Herzen, mit einem völlig anderen Blick auf sich, auf seine Möglichkeiten, auf seinen Besitz, auf andere Menschen oder so. Auf einmal war das anders. So, das Reich Gottes passierte vor den Augen der Jünger, der Schüler. So, Schüler, man könnte vielleicht sagen, das ist ein bisschen zugespitzt, aber Schüler anderer Rabbis, die konnten in der Synagoge die Schrift lesen, und zwar richtig, ja, und sie konnten sie deuten, sie konnten predigen, sie konnten Bibelarbeiten machen. Ich bin ein großer Freund von Bibelarbeiten, übrigens. Aber die Schüler Jesu, die bekamen die Vollmacht, im Namen Jesu Menschen zu segnen, ihnen Vergebung zuzusprechen, Krankheiten zu besiegen. Ja, also das war das Erkennungsmerkmal, ja. Wissen und Lehre auf der einen und Vollmacht auf der anderen Seite. Diese Vollmacht zeichnete die Jünger damals aus. Diese Vollmacht zeichnet eine Gemeinde von heute aus. Und jede Gemeinde muss sich immer wieder fragen, wie sind wir da unterwegs? So, also ist noch was von dieser Vollmacht zu spüren, von diesem, deswegen sollt ihr Salz und Licht sein, weil ihr diese Vollmacht habt. Nicht, weil ihr viel wisst über die Bibel. Das ist zwar ganz nett, das kann helfen. Ja, das kann im Glauben auch stärken, völlig klar. Ja, aber die DNA quasi, die DNA von Gemeinde ist Gott füllt und beauftragt. Ja, Salz und Licht sein. Nochmal zum Thema Wissen und Lehre und so weiter. Natürlich kannte Jesus die Heilige Schrift. Deswegen wurde er auch als Rabbi ernst genommen. Ja, natürlich kannte er sie. Aber er sagte von Anfang an, entscheidend ist nicht, was in der Heiligen Schrift, was in den Buchstaben, was im Gesetz steht, sondern entscheidend ist, was ich euch sage. Ja? Wie oft stellt Jesus sich über die Schrift und sagt, es ist euch gesagt, so und so, aber ich sage euch, so, ja, also, und denkt an den Missionsauftrag, ja, lehret sie zu halten, was ich euch befohlen habe, heißt es da. Nicht, was in der Heiligen Schrift steht, sondern was ich euch befohlen habe. Deswegen fragt ein Schüler immer, Jesus, was sagst du gerade, was zeigst du uns, was willst du, was ich lerne? So, der Inhalt der Ausbildung war er selbst und das Reich Gottes. Das verbarg sich dahinter, wenn Jesus zu jemandem sagte, komm und folge mir nach. Steig ein in meine Lebensaufgabe. Und weil dieser Inhalt kein theoretischer war, sowas von nicht, weil dieser Inhalt kein theoretischer war, waren Jesus, Das war die sechste Frage. Mit welchen Methoden wird eigentlich gelehrt? Ja? Waren Jesus die Methoden überhaupt nicht wichtig? Ja, überhaupt nicht wichtig. Während es im Normalfall bei anderen Rabbis einen nachvollziehbaren Aufbau gab, ja, erst das Elementare, das Grundlegende, dann die Details, ja, dann differenziert sich das aus und so weiter. Ja, die Auszubildenden kamen immer mehr in die Verantwortung, macht ja auch Sinn, völlig klar. Aber bei Jesus waren die Methoden schlichtweg unwichtig. Die waren nicht wichtig. Er hatte kein Ausbildungskonzept, keine erkennbare Struktur, keine Module, keinen nachvollziehbaren, stufenweisen Aufbau, was weiß ich. Ja, weil es nicht um Lehre ging, kein abgespeichertes Wissen, das war nicht das Ziel, sondern es ging um Leben, um Erleben, ja, um Erfahren. Arbeite mit an meiner Lebensaufgabe. An meinem Auftrag. Die Ausbildung, könnte man sagen, fand ja nicht irgendwo statt, sondern im Leben der Jünger. Ja, also die Ausbildung fand im Leben der Jünger statt. Der Raum, in dem die Ausbildung stattfand, war das eigene Leben. Man könnte förmlich sagen, ich beziehe es mal auf heute, ich formuliere es mal für heute, dass dein Leben, ja, wenn du es dafür zur Verfügung stellst. Dein Leben ist ein Ausbildungsraum, ja, ein Lernraum. Und die Einladung ist immer und immer wieder, stell dein Leben neu als Ausbildungsraum zur Verfügung. Ja, Jesus, ich möchte, dass du in meine Räume kommst und ich möchte dir zuhören und von dir lernen. So, das ist nicht mehr und nicht weniger, ja. Und wenn Jesus diese Worte gesprochen hat, die waren ja fast schon magisch, ja, komm und folge mir nach. Wenn Jesus diese Worte gesprochen hat, damit ist er ja auf Menschen zugegangen, ja, die Schüler sind ja nicht auf ihn zugekommen. Wenn er sie gesprochen hat, dann war das nicht einfach eine Einladung. Wie wär's? Ich lade dich ein. Das war keine Bitte. Du kannst ja mal überlegen, ob das was für dich wäre, ob das in Frage kommt. Es war auch kein Appell, natürlich nicht, ja, kein Zwang, ja, sondern es war eine Erwählung. Ja. Ich habe dich erwählt, ich habe dich ausgewählt, ich habe dich erwählt. Das war eine Beauftragung, sei mein Schüler. Und ich hoffe und ich glaube das auch und das sagen auch viele, wer heute sich als Schüler, als Nachfolger sieht, wer auf seinen Glauben zurückblickt, der wird immer mehr zu der Erkenntnis kommen, damals dachte ich, ich habe mich für Gott entschieden, ich habe mich für Jesus entschieden, ist doch auch ganz klar meine Entscheidung gewesen, ja? Entschieden für Christus, klar, das darf sein, aber es kommt immer mehr der Gedanke, ach, Gott hat sich auch für mich entschieden, es hätte auch anders laufen können in meinem Glauben, in meinem Leben, ja, aber Jesus hat mir irgendwie gesagt, ich möchte, dass du mein Nachfolger wirst, mein Schüler wirst. So, das war eine Beauftragung, sei mein Schüler, sei Teil dieser alternativen Gesellschaft, die du mit deinen Geschwistern im Glauben verkörperst. Eine Ernennung, so. Eine Ernennung, die man ablehnen oder annehmen konnte, bis heute, ja, bis heute. Also es gibt auch nicht wenige, die sagen, ich weiß, worum es geht, aber ich glaube, ich brauche das nicht. Oder ich kann damit nichts anfangen. Ich kann nicht glauben. Ich will auch nicht. Oder was auch immer. Ja, das geht. Ja, das gibt's bis heute. Eine Ernennung, die man ablehnen konnte, das hat natürlich mit Opfern auch zu tun. Ja, das Glaube ist immer auch eine einsame Entscheidung. Glaube entzündet sich immer im Alleinsein, im 1:1. Du mit Gott. Man kann ja unter tausenden Leuten stehen und sich irgendwie für Gott entscheiden oder bestimmte Schritte gehen wollen, aber im Grunde sind die anderen völlig egal. Ja, das Umfeld ist völlig egal. Glaube ist immer eine einsame Entscheidung. Ja, der Funke Gottes erreicht dich entweder ganz persönlich, egal wer noch da ist, egal was andere sagen, egal was du vorher geglaubt hast, oder erreicht dich nicht. Und ich glaube, dass Menschen heute noch Gott heute noch Menschen erreichen möchte, ja, im Herzen erreichen möchte. So. Am liebsten würde ich jetzt mit euch in einer Kleingruppe sitzen und mich der Frage zuwenden, wenn Jesus heute auf dich zukommen würde, wie er damals zu den Jüngern zugekommen ist und auf den Kopf sagen würde, sei mein Schüler, sei mein Nachfolger, was würdest du sagen? Ungeachtet dessen, was du bisher schon erlebt hast und wie du bisher und wie lange du im Glauben und so weiter. Wie würdest du auf diese Frage antworten? So. Würdest du nochmal mitgehen mit diesem Jesus? Dein Leben als Unterrichtsraum, als Lernraum, als Erfahrungsraum. Ja, ich stelle mein Leben zur Verfügung und alles, was mir im Leben passiert, das Gute und das Schwierige, will ich von dir, Gott, her verstanden wissen, von dir her deuten. Was willst du mir zeigen? Was willst du mir geben? Ja, das bedeutet mitarbeiten an der Lebensaufgabe Jesu. Und hier mache ich einen Punkt. Ich merke schon seit Wochen, dass mich dieses Thema fasziniert. Und ich hoffe, dass das nicht nur eine Lehrpredigt, eine auch wieder was Theoretisches ist und war, was ich hier mache, sondern dass ich versuche es auch immer zu übersetzen, was heißt das jetzt für den Alltag? Aber es steckt so viel drin. Das heißt, diese Predigt ist zwar hier von meiner Seite beendet, aber sie geht in dir weiter. Annehmen oder ablehnen, auch das ist deine Entscheidung. Du kannst es auch ablehnen. Dann ist die Predigt tatsächlich hier vorbei. Dann ist gut. Ja? Lass diese Predigt weitergehen. Ja? Sie geht in dir weiter. Als kleiner Vorgeschmack zum Es geht weiter, hören wir einfach ein paar instrumentale Klänge und ihr könnt dem mal nachsinnen. Ja? Zur Hilfe habt ihr zwei Fragen, die ihr schon häufiger gehört habt von mir. Was sagt Gott dir gerade und was wirst du daraufhin tun? Ganz konkret, ganz schlicht, ganz einsam, du und Gott. Amen.